Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zum Philosophiemagazin im Deutschlandfunk Kultur. Martha C. Nussbaum ist eine der wichtigsten Philosophinnen der Gegenwart. Sie hat eine Professur für Recht und Ethik an der Universität in Chicago. Eines ihrer Forschungsgebiete sind Gefühle und deren Rolle in der Politik. Zum Beispiel über Zorn hat sie geschrieben. Und darüber haben wir hier in der Sendung vor 2 Jahren auch schon ausführlich gesprochen. Nun ist Martha Nussbaums neues Buch erschienen, Königreich der Angst, so heißt es, Untertitel Gedanken zur aktuellen politischen Krise. Martha Nussbaum, im Vorwort zu Ihrem Buch, da schreiben Sie, dass die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten der Auslöser für das Buch war. Vorher hatten Sie, ich habe es gerade schon gesagt, über Zorn geschrieben und Sie sagen jetzt, dabei hatten Sie etwas Entscheidendes übersehen. Was war das?
Well, first of all, it wasn't just the election, but the fact that I learned about it when I was far away from all my friends and I had nothing I could do but think. And moreover, I was in a place, namely the Kyoto, Japan.
Es war nicht die Wahl alleine. Dazu kam noch die Tatsache, dass ich davon erfahren habe, als ich weit weg von all meinen Freunden war und nichts tun konnte, außer nachzudenken. Ich befand mich gerade in Kyoto in Japan, wo ich eigentlich sehr glücklich hätte sein sollen, wo ich meiner Dankbarkeit für die Auszeichnung, die mir dort verliehen wurde, hätte Ausdruck verleihen sollen. Diese Umstände sorgten dafür, dass ich etwas tiefer blicken und meine eigene Angst analysieren wollte. Wo kam sie her und was bedeutete sie? Ich habe an die Angst vieler anderer Menschen in den USA gedacht, die Angst vor dem, was passieren könnte, wenn Trump Präsident wird.
But I also felt that I was part of the problem because I noticed that my own fear was not balanced or even-handed.
Aber auch an die Angst, die Trump an die Macht gebracht hat. Ich habe also an die Angst sehr unterschiedlicher Menschen gedacht, hatte aber auch das Gefühl, dass ich Teil des Problems war, weil ich gemerkt habe, dass meine eigene Angst weder im Gleichgewicht noch unparteiisch war. Ich hatte ja nicht nur ein Buch über die Wut geschrieben, sondern auch Bücher über verschiedene andere Gefühle. In einem Buch mit dem Titel Upheavals of Thought setze ich mich mit dem Mitgefühl und der Liebe auseinander und widme beidem eigene Bereiche. In meinem Buch von 2004 analysiere ich das Gefühl des Ekels. Ich bin also die Emotionen sozusagen eine nach der anderen durchgegangen, habe bisher aber noch nicht wirklich gefragt, ob es etwas gibt, was sie alle miteinander verbindet. Diese Verbindung besteht meines Erachtens in dem Zustand der extremen Verletzlichkeit, in dem Menschen ihr ganzes Leben verbringen. Die primäre Reaktion darauf ist Angst. In der menschlichen Entwicklung ist diese Angst die früheste Emotion überhaupt. In der Evolution ist Angst das primitivste Gefühl, eins, das alle Wirbeltiere und auch viele Wirbellose empfinden können. Es kann also ein angemessenes Gefühl sein für Situationen, in denen wir das, was uns lieb und teuer ist, bedroht sehen. Aber es hat eben auch potenziell primitive Eigenschaften und neigt dazu, sich zu verselbstständigen und uns dadurch Schwierigkeiten zu machen. Das habe ich bei meiner eigenen Angst festgestellt und auch gesehen, dass die Angst vielen anderen Emotionen zugrunde liegt. Sie erklärt, warum Wut politisch so gefährlich werden kann. Angstgetriebene Wut, vor der wir uns besonders in Acht nehmen sollten. Es gibt hier eine durchgehende Verbindung zum Gefühl des Ekels, denn Ekel bezieht sich auf das Animalische in uns, das Sterbliche. Es lässt uns Menschen und Dinge zurückweisen, die für uns ein Zeichen unserer Sterblichkeit sind. Und dann gibt es da noch den Neid, welcher meiner Ansicht nach der Angst sehr nahe ist. Kurz gesagt ist das Buch ein Projekt, das in meinem Kopf Gestalt annahm, als ich in Japan war. Ich habe mir die Angst genauer angesehen und dann mit der Perspektive der Angst die anderen Emotionen betrachtet und festgestellt, wie unpassend und unüberlegt die Angst agiert und andere Emotionen dadurch politisch problematisch werden lässt.
Deliberated fear is what renders them politically problematic.
Über diese drei Emotionen, die Sie gerade schon genannt haben, sprechen wir gleich noch genauer, aber lassen Sie uns erstmal bei der Angst selbst bleiben. Ihr Buch heißt Das Königreich der Angst und es scheint in diesem Königreich einen Monarchen zu geben. Sigmund Freud nennt ihn Seine Majestät das Baby. Wie sieht diese Verbindung von Angst und Monarchie genau aus?
Fear is
Angst ist in zweierlei Weise mit der Monarchie oder allgemeiner der Herrschaft verbunden. Als erstes wenden wir uns, wenn wir Angst haben, an einen allmächtigen Versorger, jemanden, der sich kümmert und uns tröstet. Das ist etwas, das Babys tun müssen. Sie können sich ja nicht bewegen. Menschen sind im Tierreich einzigartig in der Hinsicht, dass sie physisch für eine sehr lange Zeit vollkommen machtlos sind und dennoch kognitiv recht bewusst erleben, was mit ihnen passiert. Wenn sie also gefüttert oder getröstet werden wollen, müssen sich Babys auf mächtige andere Wesen verlassen. Das ist ein Faktor, der im Leben eines Menschen immer wieder auftaucht, der dafür sorgt, dass wir den Trost von anderen suchen, auch von irgendwelchen allmächtigen Führern. Das Zweite ist etwas, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass das Baby dadurch zu einer Art König wird. Es hat keine Möglichkeit, sich anderen in demokratischer Solidarität anzuschließen. Das Einzige, was es tun kann, ist, andere herumzukommandieren, indem es schreit und viel Lärm macht. So werden Babys zu winzigen Königen. Das ist auch eine große Gefahr für die Demokratie. Darüber hat Rousseau sehr viel gesprochen und ich schreibe über ihn in diesem Teil meines Buches.
Also Angst ist etwas, durch das wir als kleine Kinder geprägt werden. Aber wir überwinden ja später solche Prägungen. Warum entwachsen wir nicht unserer Angst?
In gewissem Maße tun wir das schon, wenn wir eine gute Erziehung genießen und unter relativ stabilen Bedingungen aufwachsen. Im Buch erwähne ich Donald Winnicott, der von der lebenserleichternden Umgebung spricht, für die eine gute familiäre Situation sorgt. Wenn Kinder gewohnt sind, regelmäßig gefüttert zu werden, müssen sie keine Angst haben, dass das nicht der Fall ist. Aber das Problem liegt darin, dass die Verletzlichkeit bestehen bleibt und sich sogar noch verstärkt, wenn wir feststellen, dass wir einmal sterben werden. Das heißt, dass wir der wichtigsten Sache überhaupt machtlos gegenüberstehen. Ich denke, es ist die Angst vor dem Tod, die erklärt, warum die Demokratie so schwierig ist. In meinem Buch will ich darauf hinaus, dass wir sowohl in der Familie als auch später in der Gemeinschaft die Fähigkeit des Vertrauens und der Gegenseitigkeit erreichen können. Dieses Vertrauen wird unterschwellig, aber konstant von der Angst bedroht. Das zeigt sich in verschiedenen Umständen. Es geht nicht nur um den Tod, auch um die Angst vor physischem Schmerz, davor, von anderen betrogen zu werden und so weiter. Aber wenn uns die Welt wichtig ist, wir uns um andere Gedanken machen, und ich glaube, dass es richtig ist, auch an andere zu denken und auch an unsere eigene Gesundheit. Ich bin keine Stoikerin und ich glaube nicht, dass es richtig ist, sich von der Welt zurückzuziehen. Wenn wir das also tun, dann sehen wir, wenn wir rational vorgehen, dass wir viele wichtige Dinge nicht unter Kontrolle haben, wie unsere Gesundheit, das Befinden und die Gesundheit der Menschen, die wir lieben, in was für einer politischen Umgebung wir leben und so weiter. Und dann zeigt die Angst ihre hässliche Fratze und verleitet uns häufig zu unklugen Handlungen.
Aber kann Angst nicht auch etwas Positives sein? Sie erwähnen zum Beispiel die Angst vor Schlangen, die dem Menschen evolutionär richtiggehend einprogrammiert zu sein scheint. Ist Angst nicht manchmal auch lebensrettend?
Ja, absolut, natürlich. Ich bin nicht vollkommen gegen Angst. Die Stoiker und sogar Gandhi waren der Ansicht, dass wir die Angst komplett ausschalten sollten, weil sie dachten, dass es nicht rational sei, sich Gedanken um seine Gesundheit, seinen Körper und alles, was schiefgehen kann, zu machen. Ihrer Meinung nach sollten wir einfach in der Welt leben, wie sie ist. Und wenn etwas Schlechtes passiert, sollten wir das akzeptieren. Ich glaube das nicht. Ich denke, es ist richtig und vernünftig, sich um seine Gesundheit und um Schmerzfreiheit Gedanken zu machen, um Menschen und Dinge, die wir lieben, und auch um unser Land, wenn es von irgendetwas Üblem bedroht wird. Es gibt viele passende Gelegenheiten für Angst. Aber das Problem ist, dass die besondere psychologische Beschaffenheit der Angst sie nach vorne schießen lässt. Und diese sich wegen ihrer evolutionär primitiven Eigenart und weil sie die Erinnerungen der Erfahrungen aus früher Kindheit trägt, so schwer unter Kontrolle bringen lässt. Sie lässt sich nicht sagen, warte mal ab, bis wir das Pro und Contra analysiert haben. Aber das ist natürlich das, was wir als demokratische Bürger tun müssten. Wir sollten uns die Geschichte ansehen, überlegen, wie groß diese Bedrohung im Vergleich zu denen aus den 50er Jahren oder ähnlichem ist. Aber die Leute machen das nicht. Sie gucken sich nicht erst die Geschichte an, vergleichen die Dinge oder Situationen nicht miteinander und geraten so schnell in einen Panikzustand, in dem sie glauben, dass alles schrecklich ist und wo sie apokalyptische Gedanken bekommen, die häufig von religiösen Texten verstärkt werden. Und dann denken sie, oh nein, wir treiben alle auf den Abgrund zu, wie kann uns bloß geholfen werden? Das ist nicht sehr hilfreich. Wir müssen also nicht die Angst an sich abschaffen, sondern unterscheiden zwischen der potenziell sinnvollen Variante der Angst, die uns motiviert, Gutes zu tun und zu verteidigen, was uns wichtig ist, und der unnötigen oder irrationalen Ausprägung der Angst.
Unsere politisch-gesellschaftliche Debatte, die ist geprägt von starken Gefühlen. Darüber haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur schon mit dem Philosophen Philipp Hübel neulich gesprochen. Heute ist mein Gast die Philosophin Martha Nussbaum. Wir sprechen über Angst und ihre Rolle in der Politik. Die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, die hat neulich über Angst gesprochen und darüber, dass die Mächtigen der Welt endlich mal ein bisschen was davon gebrauchen könnten.
I wanted to panic. I wanted to feel the fear I feel every day.
Ich möchte, dass ihr in Panik geratet, sagt Greta Thunberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Ich will, dass ihr so handelt, als ob das Haus brennt. Martha Nussbaum, hat sie damit nicht recht? Gibt es nicht Situationen, in denen wir Panik, in denen wir Angst haben müssen?
Ja, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Im Buch gebe ich eine Reihe von Beispielen dafür, wenn Politiker beispielsweise eine bestimmte Region evakuieren müssen, weil ein Wirbelsturm die Küste entlang zieht, dann müssen sie die Angst der Leute anstacheln. Das ist allerdings etwas, was nur selten passieren sollte und nur unter besonders dringlichen Umständen. Aber sicher gibt es Momente, wo das nötig ist. Das Problem ist, dass eine Angst, die so hochgekocht ist, nur schwer in sinnvolle Handlungen umgewandelt oder kontrolliert werden kann. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn die Klimaaktivistin das sagt. Aber darauf muss dann entsprechend mit guten, vernünftigen Vorschlägen reagiert werden. Dazu, was wir tatsächlich tun können, mit Argumenten dafür, warum wir genau diese oder jene Vorschläge umsetzen sollten. Manchmal wird das so gemacht und manchmal eben nicht.
Angst ist die grundlegendste Emotion, schreiben Sie, aber richtig gefährlich wird sie, wenn sie kombiniert wird mit anderen starken Gefühlen. Zorn, Neid und Ekel. In welcher Beziehung stehen diese drei Gefühle zu dem der Angst?
Okay, well, anger has its own internal problems. I think that the part of anger has two parts. The idea that something wrong has taken place and it would be good for that to be addressed.
Der Wut wohnen ihre eigenen Probleme inne. Wut hat zwei Teile. Einmal die Vorstellung, dass etwas Falsches passiert ist, das man besser ansprechen sollte. Das ist im Prinzip auch gut so. Es ist gut zu erkennen, wenn etwas falsch gelaufen ist und es dann anzusprechen und erstmal dagegen zu protestieren, wenn wir noch nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Aber der andere Teil der Wut, wenn Menschen sagen, diese Leute müssen bestraft werden und für das, was sie getan haben, leiden, was ich den Racheanteil der Wut nenne. Dieser Teil führt häufig zu nichts. Er richtet sich auf die Vergangenheit, anstatt zu schauen, was man in der Zukunft machen kann. Ich spreche mich in diesem Kapitel für Protest ohne Vergeltung aus. Dass man sagt, hier ist etwas Schlechtes passiert, wir gehen jetzt damit um. Wie machen wir weiter und verhindern, dass sowas wieder vorkommt? Rachegelüste bringen einer normalerweise nicht weiter. Ideen wie, lasst uns all diese Leute zerstören, könnten sich dann in den Vordergrund drängen und es wesentlich schwieriger machen, das eigentliche Problem zu lösen. Ich führe da das Beispiel von Martin Luther King an, der sagte, dass die Wut der Menschen, die zur Bürgerrechtsbewegung kamen, gereinigt und kanalisiert werden musste. Das heißt, sie mussten ihr Verlangen nach Vergeltung loslassen, wie das, alle Weißen zu vernichten und sich stattdessen der Zukunft zu wenden, mit Hoffnung und konstruktiver Arbeit und ihren Protest dazu verwenden, dass die Lage sich positiv verändert. Das ist meine grundlegende Idee. Die Angst funktioniert so, dass, wenn wir uns hilflos fühlen, wir schnell dabei sind, auszuteilen und Sündenböcke zu suchen. Wir wollen irgendjemandem die Verantwortung zuschieben, ob nun wirklich jemand die Schuld daran trägt oder nicht. Und dann versuchen wir, diese schlechten Menschen zu bestrafen. Das lernen wir schon sehr früh. Unsere ersten Märchen, die wir als Kinder hören, haben bereits diese Struktur. Da gibt es ein echtes Problem, das schwer zu lösen ist. Zum Beispiel bei Hänsel und Gretel, die in den Wald gehen, um nach Essen zu suchen. In dieser Geschichte ist das eigentliche Problem der Hunger und die Tatsache, dass ihre Eltern eine schlecht bezahlte Arbeit und keine Zeit haben, sich um ihre Kinder zu kümmern. Aber im Märchen wird uns erzählt, dass diese sehr realen Probleme, die nur schwer zu lösen sind, nicht die eigentlichen Probleme sind, sondern dass das echte Problem die Hexe ist, die im Wald lebt und kleine Kinder zu Lebkuchen verarbeitet. Das macht man häufig auch im politischen Leben so. Es gibt ein kompliziertes Problem, zum Beispiel das der Migration, das überall auf der Welt ein schwieriges Thema ist. Und anstatt herauszufinden, worin genau die Problematik besteht, wie viele neue Migranten wir ins Land lassen sollten, wie wir mit potenziellen Gefahren einer zu großen Migration umgehen, darüber reflektieren die Leute gar nicht erst, sondern sie suchen sich einen Sündenbock, wie man es oft bei der amerikanischen Rechten hört. Das ist eine Plage, da kommt eine Horde von Menschen. Und dann wird die symbolische Geste, einer Mauer zu bauen, dazu benutzt, diese Menschen zu bestrafen, die man möglicherweise sehr wohl als Arbeitskräfte brauchen könnte. Ein großer Teil der amerikanischen Wirtschaft ist ja von der Immigration abhängig, besonders die Landwirtschaft. Hier sind viele Farmer sehr verärgert über diese Beschränkung der Einwanderung, da sie eben mehr Arbeitskräfte benötigen. Außerdem sagt uns die Mauer, dass wir damit etwas fernhalten, das ganz, ganz schlecht ist, was uns ein schwachsinniges Gefühl der Sicherheit vermitteln soll, so als hätten wir tatsächlich etwas erreicht. Dieser ganze Sündenbock-Mechanismus ist sehr gefährlich. Er kann zu Verbrechen aus Hass führen und tut das auch, zu rassistisch oder religiös motivierten Straftaten. Wir haben ja gerade in Neuseeland gesehen, wie schrecklich diese Rhetorik der Angst sich auswirken kann. Der Mörder in Neuseeland war jemand, der Angst hatte, dass die weiße Rasse von Horden brauner und schwarzer Menschen verdrängt werden würde. Und er hat diese Angst auf die schrecklichste und grausamste Art und Weise Luft gemacht, indem er so viele unschuldige Menschen getötet hat. Das ist es, was ich mit dem negativen Resultat einer angstgetriebenen Wut meine. In the most horrible and disgraceful way, killing a lot of innocent people. So that's the kind of thing that I think can be the dividend, the bad dividend of a fear-powered anger.
Lassen Sie mich da kurz reingrätschen. Jetzt reden wir ja schon über den Ekel, das vermutlich körperlichste dieser drei Gefühle. Die Erzeugung von Ekelgefühlen spielt im politischen Diskurs vor allem auf Seiten der Rechten eine wichtige Rolle. Beim Antisemitismus zum Beispiel, Rassismus, Islamophobie oder Fremdenfeindlichkeit. Sie alle nutzen den Ekel, um Menschen zu stigmatisieren. Und das ist ja eine besonders niederträchtige Strategie, weil sie dem Gegenüber seine Menschlichkeit abspricht, könnte man sagen. Stimmen Sie dazu?
Now disgust, you say it's visceral, but actually the psychologists who do work on it have found that it does have an ideational content.
Was die Entmenschlichung betrifft, haben Sie absolut recht. Aber wenn Sie sagen, Ekel sei etwas Instinktives, muss man sagen, dass Psychologen, die sich damit befasst haben, herausgefunden haben, dass Ekel einen ideellen Inhalt hat. Das basiert auf der Vorstellung, dass es etwas mit unserem animalischen Erbe und unserer Sterblichkeit zu tun hat und dass wir diese von uns selber fernhalten müssen. Selbst in der Primärform des Ekels vor irgendwelchen Dingen, seien das menschliche Ausscheidungen, Müll, Blut oder ähnliches, hat dieses Gefühl etwas Irrationales. Wir wollen uns von diesen Substanzen distanzieren, die ja eigentlich Teil von uns sind, und zum Ausdruck bringen, dass wir darüber stehen, dass wir rein sind und weit weg von diesen schmutzigen Dingen. Von diesem Punkt aus kann es dann eskalieren und Menschen fangen an, mit Ekel verbundene Eigenschaften wie üblen Geruch, das Animalische oder Hypersexualität auf Minderheiten zu projizieren, die sie dann entsprechend schlecht und, wie sie sagen, entmenschlichend behandeln. In jeder Gesellschaft gibt es dieses Phänomen, das ich projizierenden Ekel nenne. Es geht immer um andere Gruppen. Wir hatten ein sehr interessantes Projekt in Delhi, wo indische und amerikanische Wissenschaftler über die verschiedenen Varianten der Ausprägung ihres Ekels sprachen. In dem Buch The Empire of Disgust, das Reich des Ekels, vergleichen wir amerikanischen Rassismus mit dem indischen Kastensystem und so weiter. Es gibt viele verschiedene Gruppen, die Ziel des Ekels werden. Aber diese Reaktion ist stets von Übel. Denn sie trägt immer die Botschaft in sich, du bist wie ein Tier und wir können dich nicht als gleichwertig behandeln. Deshalb sehe ich es im politischen Leben als etwas sehr Schädliches an. In vielen Ländern mit bürgerlichem Recht gibt es diese Tradition, dass Ekel als Grund fungiert, bestimmte Dinge für illegal zu erklären, auch wenn sie an sich niemandem schaden. Es gab einen sehr angesehenen britischen Lord-Richter, Lord Devlin, der über den Vorschlag zur Entkriminalisierung der Homosexualität schrieb, das ist etwas, das die Leute anekelt und es muss den Menschen erlaubt sein, ihre starken Gefühle der Abscheu dafür zu nutzen, etwas für illegal zu erklären und auch so zu belassen, weil sonst die für den Zusammenhalt der Gesellschaft nötige Solidarität im Kriegsfall verloren gehen würde. Er schrieb das unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg und er sagte tatsächlich, wir wären nicht in der Lage gewesen, den Krieg zu gewinnen, hätten wir keine Gesetze gegen die Homosexualität gehabt. Zum Glück hat sich diese Sichtweise nicht gehalten. Der großartige Rechtsgelehrte Herbert Hart, von dem man inzwischen weiß, dass er selber homosexuell war, ging sehr effektiv dagegen vor. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, dass Ekel nicht nur Teil des gesellschaftlichen Lebens ist, sondern auch die Kultur der Rechtsprechung durchzogen hat, was meines Erachtens wesentlich gravierender ist. Es ist schlimm genug, wenn schlechte Menschen üble Dinge tun. Wenn einem dann aber auch noch gesagt wird, dass das rechtlich in Ordnung und legitim sei, ist das noch deutlich schlimmer. This is legitimate and it's a legitimate
source of law. That's far worse. Erst ist da die Angst, dann kommen Zorn, Neid, Ekel und andere negative Gefühle dazu. Und man könnte glauben, da kommen wir eigentlich gar nicht mehr raus. Aber das ist nicht die Botschaft von Martha Nussbaum. Es gibt, Frau Nussbaum, sagen Sie, ein Gegenmittel und das ist die Hoffnung. Und wenn man das so hört, dann denkt man erstmal, na, das ist doch etwas vage. Was für ein Gefühl genau ist denn die Hoffnung?
Well, it's a puzzle, isn't it? Because it sounds like something very different from fear.
Nun, das ist gewissermaßen ein Rätsel. Es klingt ja wie etwas, das ganz anders ist als die Angst. Und dennoch, wie die griechischen Stoiker immer gerne betont haben, ist Hoffnung in der Tat der Angst sehr ähnlich. Bei beidem geht es darum, dass etwas, das einem sehr wichtig ist, unsicher ist und vom Zufall abhängt. Wenn man Angst hat, denkt man, etwas Schlimmes könnte passieren, das man nicht kontrollieren kann. Bei der Hoffnung denkt man, dass etwas Gutes passieren könnte, das man ebenfalls nicht unter Kontrolle hat. Natürlich ist sich das sehr ähnlich. Ein und dasselbe Ereignis kann beide Emotionen hervorrufen. Wenn zum Beispiel ein Elternteil im Krankenhaus ist, kann man mit Angst an all die schlimmen Dinge denken, die passieren könnten. Aber die gleiche Situation kann auch für Hoffnung sorgen, wenn man sich auf die positiven Möglichkeiten konzentriert. Die Hoffnung ist also von der Perspektive und der Fokussierung her unterschiedlich. Aber der Kerngehalt mit seinem Bezug auf die Unsicherheit ist der gleiche. Die Frage ist also, warum wir von der Angst zur Hoffnung übergehen sollten. Hoffnung gibt Energie für konstruktives Handeln. Wenn wir hoffen, dass unser Vater oder unsere Mutter wieder gesund wird, dann werden wir etwas tun, was wir nicht täten, wenn wir einfach nur verzweifeln würden. Wir werden uns um eine zweite ärztliche Meinung bemühen. Wir werden den Patienten besuchen und versuchen, ihn zu ermutigen. Das Gleiche gilt auch für die Ebene der Politik. Wenn wir der Angst erlauben, uns zu leiten, dann werden wir weglaufen und denken, dass das jeweilige Problem nicht gelöst werden kann. Aber wenn wir Hoffnung haben, wird uns das die Energie geben, positive Schritte zu unternehmen. Zum Beispiel für einen politischen Kandidaten zu arbeiten, was auch immer in unserer Macht steht. In meinem Fall etwas zu schreiben, um die Situation zu verbessern. Immanuel Kant war der Ansicht, dass wir eine moralische Verpflichtung haben, die Hoffnung in uns zu pflegen. Da wir die moralische Verpflichtung haben, Gutes zu tun, aber ohne Hoffnung eben nichts Gutes tun werden. Ich glaube, dass das absolut zutreffend ist. Nichts sagt einem so einfach, es gibt einen Grund für Hoffnung oder es gibt einen Grund für Angst. Alles, was wir tun können, ist in uns Gewohnheiten der Hoffnung zu stärken, die uns die Kraft geben, gut und konstruktiv handeln zu können. Das ist etwas sehr Persönliches. Jeder hat wohl andere Praktiken der Hoffnung, wie ich es nenne. Aber einige davon fallen sicherlich in den Bereich der Kunst, was ich ganz großartig finde, zu lernen, sich selber besser zu verstehen und damit auch zu hoffen. Ich glaube, dass man keine rational begründete Hoffnung haben kann, ohne sich selbst zu verstehen. Sich für ein politisches Ziel einzusetzen oder sich einer Protestbewegung anzuschließen, kann ebenfalls eine Praktik der Hoffnung sein. Für viele Menschen, und das trifft auf jeden Fall auf die Stadt zu, in der ich lebe, ist Religion eine sehr wichtige Praktik der Hoffnung. Wenn man an die afroamerikanische Community in Chicago denkt, wie haben sie es geschafft, eine konstruktive und positive Haltung zur Zukunft zu bekommen? Sehr oft liegt das auch an den schwarzen Kirchengemeinden. Dort versteht man, wie Menschen, die unter schwierigen Bedingungen leben, mehr Hoffnung erhalten können. Und was sie tun können, wenn sie diese Hoffnung haben. Deshalb werden auch viele Proteste von den Kirchen angeführt. Es gibt auch noch weitere Faktoren wie Bildung. Geisteswissenschaftliche Bildung an den Universitäten ist eine Praktik der Hoffnung, weil sie Menschen dazu bringt, einander zuzuhören, zu analysieren, mal einen Schritt zurückzutreten, nach den Argumenten zu fragen, anstatt einander gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Es ist wichtig, dass junge Leute so etwas irgendwann in ihrem Leben erfahren. Und schließlich, das ist einer der Vorschläge, den ich ganz am Ende des Buches mache, sehe ich großen Nutzen im Programm verpflichtender nationaler Dienste an der Gesellschaft. Es ist sehr schwierig, Hoffnung zu haben, die sich auf etwas Reales bezieht, wenn man überhaupt nichts über die anderen Menschen im Land weiß. In meinem Land sind wir de facto durch Klassen- und Rassenzugehörigkeit voneinander getrennt. Deshalb glaube ich, dass so etwas wie der Zivildienst, der in Deutschland eine Möglichkeit war, einen gemeinnützigen Dienst an der Gesellschaft auszuüben, eine Pflicht für alle jungen Amerikaner werden sollte. In der Art, dass sie vielleicht 2 Jahre in einem anderen Teil des Landes zum Einsatz kommen, vielleicht in der Altenpflege mit Kindern. Es gibt eine Menge Arbeit, die da geleistet werden könnte, die leider nicht vom nationalen Gesundheitssystem abgedeckt wird. Sie sollten also Arbeit leisten, die getan werden muss, aber vor allem im Verlauf dieser Tätigkeit das Land und seine Menschen kennenlernen. Früher erlebten die Leute das durch den Wehrdienst, aber das passiert heutzutage natürlich nicht mehr. Ich denke ohnehin, dass diese Erfahrungen sich besser mittels einer Art Zivildienst machen lassen. Natürlich kann das auch auf anderem Wege funktionieren. Viele Unternehmen und Anwaltskanzleien zum Beispiel verlangen von ihren Mitarbeitern, dass sie bestimmte Freiwilligendienste als Teil ihres Jobs verrichten. Aber ich denke, dass, wenn Menschen gerade mit der Uni fertig sind und viele Pläne für ihre Zukunft haben, die richtige Zeit ist, etwas für die verschiedenen Gruppen zu lernen, aus denen ihre Gesellschaft besteht.
A lot of projects for the future, that's the time when it would be very good for them to learn something about the different groups that their society is made up of.
Jetzt haben Sie schon einen sehr weiten Bogen gespannt. Ich würde auf einen Punkt noch einmal gern zurückkommen. Hoffnung und Angst als 2 Seiten derselben Medaille. Die beiden haben Ähnlichkeiten, aber es gibt natürlich auch Unterschiede. Angst, würde ich sagen, wirft mich auf mich selbst zurück und isoliert mich. Hoffnung dagegen verbindet mich mit anderen. Ist das der Hauptunterschied?
Ich denke, der Hauptunterschied liegt in der Bandbreite der Handlungsmuster, mit denen Angst und Hoffnung in Verbindung gebracht werden. Im Fall der Angst gibt es eine Tendenz, vor dem Problem davonzulaufen, anstatt sich mit ihm auseinanderzusetzen. Bei der Hoffnung gibt es die Tendenz, eine konstruktive Form zur Lösung des Problems zu finden. Aber Sie haben absolut recht damit, dass ein Aspekt davon ist, dass man sich im Fall der Angst nur auf sich selber konzentriert. Ich muss hier raus, ohne groß darüber nachzudenken, was mit den anderen passiert. Angst ist ein sehr isolierendes Gefühl. Ich befasse mich unter anderem mit Berichten von Soldaten, die erzählen, wie sie in der Hitze des Gefechts an nichts anderes denken konnten als an ihren eigenen Körper. Denn wenn man derartig bedroht wird, schrumpft die Welt auf einen kleinen Punkt zusammen, der man selber ist. Was die Hoffnung betrifft, liegt ja auf der Hand, dass man sich zusammen mit anderen auf gemeinsame Ziele besinnt, wenn man ein Problem konstruktiv in den Griff bekommen möchte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man versucht, das zu tun.
Sie sagen außerdem, Hoffnung auf etwas Besseres reicht nicht aus. Sie muss auch in politisches Handeln überführt werden. Lassen Sie mich in dem Zusammenhang noch einmal auf die jungen Klimaschutzaktivisten kommen. Greta Thunberg hat sich dagegen gewandt, dass die Erwachsenen immer in Bezug auf die Jugend von Hoffnung sprechen, weil das auch zu Passivität führen könne, ihrer Meinung nach. Trifft sie da nicht etwas Richtiges? Kann Hoffnung nicht auch etwas sein, das uns die Sicht vernebelt?
Well,
Natürlich muss man immer richtig analysieren und logischerweise hofft jeder auf den Erfolg seines Projektes. Und manchmal handelt es sich auch um schlechte Projekte. Wenn es also etwas gibt, das es wert ist, sich damit zu befassen, wie zum Beispiel die Klimaveränderung, und wir gemerkt haben, dass das wirklich wichtig ist, dann ist die Frage, ob es besser ist, sich diesem Thema über die Angst oder über die Hoffnung zu nähern. Ich glaube, dass die Angst lähmt. Oft schlagen die Leute dann nur die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, wir können sowieso nichts machen. Hoffnung dagegen, und damit komme ich auf Ihre Bemerkung von eben zurück, verbindet uns mit anderen Menschen. Wir denken nicht nur an uns, sondern auch an unsere Kinder, unsere Enkel und unsere ganze Gemeinschaft. Man überlegt, was man für sie tun kann. Bis zu einem bestimmten Punkt ist es sicher legitim, Menschen auf ein Problem über den Weg der Angst aufmerksam zu machen. Aber dann muss man ihnen etwas zu tun geben, was sie hoffen lässt. Sonst ziehen sie sich nur zurück und denken, nach mir die Sinnflut, ich kann ohnehin nichts machen, lass mich einfach mein Leben leben, wie ich möchte. Wenn man glaubt, dass das eigene Handeln sowieso nichts bewirkt, dann sorgt man halt für noch mehr Kohlendioxidausstoß, fliegt noch mehr mit dem Flugzeug und versucht nicht, sich mit seinen eigenen Aktivitäten zu beschäftigen. Aber noch wichtiger als das ist die politische Ebene, um die man sich wirklich kümmern muss. Ohne Hoffnung wird man auch nicht daran arbeiten, politisch etwas durchzusetzen. Warum sollte man auch? Man kann ja einfach angenehm leben, bis man stirbt. Ich denke also, dass sie für einen kurzen Moment recht hat, in welchem wir erstmal die Aufmerksamkeit der Menschen erreichen müssen. Aber dann, danach, brauchen wir wirklich Hoffnung.
Wir haben noch nicht über die Rolle der Fantasie, der Kultur, der Imagination bei all dem gesprochen. Das spielt ja eine wichtige Rolle bei der Konstruktion dessen, wovor wir Angst haben. Welche Rolle spielt die Vorstellungskraft, die Imagination bei dem, auf das wir hoffen?
Oh, I think all the emotions have a strong role for imagination and that this imagination is usually mediated by culture.
Ich glaube, dass alle Emotionen eine starke Rolle spielen, was die Fantasie betrifft. Und dass diese Fantasie normalerweise über die Kultur vermittelt wird, ist einer der Gründe dafür, dass sie so eine heikle Angelegenheit ist. Denn viele kulturelle Vorstellungen sind ja üble rassistische Vorstellungen. Im Fall des Ekels denke ich, dass darüber überhaupt nichts Gutes gesagt werden kann. Ich glaube nicht, dass es schadet, wenn wir uns vor verdorbener Milch ekeln. Das ist ja immerhin mit etwas Realem verbunden. Aber wenn wir uns vor Menschen ekeln, ist daran sicher nichts Gutes zu finden. Im Fall von Angst und Hoffnung kann die Vorstellungskraft sowohl eine positive als auch eine negative Rolle spielen. Wenn wir uns vor Horden von Einwanderern fürchten, tun wir nichts Gutes, da wir keine Informationen oder Analyse suchen. Aber es gibt Momente, in denen uns die Angst auf ein wichtiges Problem aufmerksam machen kann. Es kommt also auf die Details an. Unsere Fantasie muss von irgendetwas beeinflusst werden, das mit etwas Praktischem verbunden ist. Und hier, denke ich, ist Martin Luther King ein ganz wunderbares Beispiel, weil sein Zitieren prophetischer Bilder wie dem des Traums zwar vermuten ließ, dass er ein utopischer Denker wäre. Wenn man sich aber genauer ansieht, was er sagt, sind das alles Dinge, die sich innerhalb weniger Jahrzehnte umsetzen ließen. Fast alle konkreten Dinge, von denen er träumte, sind tatsächlich umgesetzt worden. Ich habe einen Traum, dass eines Tages in Alabama kleine schwarze Jungen und Mädchen kleinen weißen Jungen und Mädchen als Brüder und Schwestern die Hände reichen können. Jetzt ist in Alabama noch lange nicht alles perfekt, aber das ist eine tägliche Realität. Die Schulen sind nicht mehr nach Rassen getrennt und Kinder gehen gemeinsam zur Schule. Es finden auch Heiraten über Rassengrenzen hinweg statt. Und, das habe ich gerade gegenüber den Pressevertretern bei der Vorstellung meines Buches gesagt, ein Kandidat für den Senat, der von der afroamerikanischen Bevölkerung unterstützt wurde, hat kürzlich gegen einen ausgesprochen rassistischen Kandidaten gewonnen. Das zeigt, dass Alabama sich verändert hat. Das wäre wohl etwas, das King beeindruckt hätte. Aber worum es geht, ist, dass er die Hoffnung auf das Mögliche gerichtet hat, auch wenn es wie ein Traum klang. Wenn man sie auf etwas Unrealisierbares richtet und das dann nicht umsetzbar ist, dann ist man verzweifelt und wütend und es kommt zu Stigmatisierungen und zum erwähnten Sündenbockmechanismus.
Despair and anger and, you know, the kind of stigmatizing and scapegoating that I have repudiated.
Martha Nussbaum, thank you very much.
Okay, you too. Thank Goodbye. You very much. Bye.
Das sagt Martha C. Nussbaum, Professorin für Recht und Ethik an der Universität Chicago. Und wenn Sie Ihre Gedanken zum Thema noch einmal nachlesen möchten, dann geht das in Martha Nussbaums Buch Das Königreich der Angst, Gedanken zur aktuellen politischen Krise, erschienen bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. In Deutschland werden zu wenig Organe gespendet. Zu wenig, um alle Patienten, die ein Organ bräuchten, auch damit zu versorgen. Es gibt oft lange Wartezeiten. Aktuell warten 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan und rund 2.000 sterben Jahr für Jahr, weil sie nicht rechtzeitig eines bekommen. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, der hat deshalb jetzt einen Gesetzesentwurf vorgestellt für eine sogenannte Widerspruchslösung. Das wurde ja diese Woche breit diskutiert. Widerspruchslösung heißt, jede Bürgerin, jeder Bürger wird nach vorheriger ausführlicher Information als Organspender registriert, wenn sie oder er nicht ausdrücklich widerspricht. In den meisten EU-Staaten wird das schon so gehandhabt. Die Widerspruchslösung, die klingt wie eine sinnvolle Regelung, oder? Arndt Pollmann, der sieht das ganz anders.
Wer regiert, wünscht sich eher selten Widerspruch. Und so sollte man auch in dieser Woche hellhörig geworden sein. Die von der GroKo vorgeschlagene Widerspruchslösung zur Reduzierung der Organknappheit will ja gerade nicht, dass allzu viele Menschen widersprechen. Im Gegenteil, nur wenn möglichst wenige dieses Widerspruchsrecht auch geltend machen, wäre dem utilitaristischen Zweck gedient. Die Regierung rechnet also mit einer gewissen Bequemlichkeit der noch Unentschiedenen und schon daran merkt man, dass es sich um einen faulen Trick handelt. Allerdings liegen die entscheidenden Gründe zur Ablehnung der Widerspruchslösung tiefer. Ich selbst befürworte die Organtransplantation. Ich trage einen Spenderausweis mit mir herum und wundere mich, dass so viele andere Menschen keinen haben. Ich würde eine Regelung begrüßen, die das Recht auf Erhalt eines Organs von der jeweils eigenen Bereitschaft, Organe zu spenden, abhängig macht. Auch wünsche ich mir prinzipiell politische Maßnahmen zur Erhöhung der Spendenbereitschaft. Doch in diesem Fall heiligt der Zweck die Mittel nicht. Und zwar deshalb, weil das regierungsamtliche Ansinnen, ein mögliches Schweigen der Betroffenen fortan als Zustimmung zu werten, übergriffig ist. Beginnen wir mit der Frage, was es bedeuten würde, wenn wir zukünftig auch im Privaten nach dem Motto verfahren würden, wer nicht widerspricht, sondern schweigt, stimmt zu. Nehmen wir an, eine Person werde gefragt, ob sie ihr Fahrrad verleihen möchte. Eine andere wird mit der Frage konfrontiert, ob sie Sex haben will. Eine dritte Person bekommt wiederholt von einem Online-Versandhaus Waren zugeschickt, ohne diese bestellt zu haben. Sicher, die drei Personen können und sollten widersprechen, aber müssen sie? Wer schweigt, mag dafür unterschiedlichste Gründe haben. Vielleicht habe ich nicht richtig zugehört. Vielleicht bin ich unwillig, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Vielleicht bin ich einfach noch unentschieden. Wer das Fahrrad trotzdem nähme, wer einfach zu fummeln anfangen würde oder weiterhin ungefragt Waren lieferte, wäre deshalb nicht im Recht, sondern verrückt. Schweigen ist auf paradoxe Weise selbst ein kommunikativer Akt. Ich will nicht mit dir sprechen. Das berechtigt mein Gegenüber zu gar nichts. Bedenken wir zweitens, dass es in dieser Welt alle möglichen Knappheiten gibt. Geld, Wohnraum, Parkplätze, Nahrung, Zeit, Intimität, bürgerschaftliches Engagement. Eine wohltätige Regierung könnte auf die Idee kommen, aus der Widerspruchslösung ein Erfolgsmodell zu machen. Sie würde einfach davon ausgehen, dass jeder, der oder die zu viel von einer dieser Ressourcen hat, automatisch bereit ist, davon abzugeben, solange er oder sie nicht ausdrücklich widerspricht. Wir wären geradezu ständig damit beschäftigt, uns in irgendwelche Widerspruchsregister einzutragen und vor allem unentwegt in Panik, irgendeine neue Umverteilungsmaßnahme übersehen zu haben. Und damit kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wenn der Staat Schweigen als Zustimmung wertet, dann zwingt er zum Widerspruch. Er zwingt nicht zur Organspende, das ist klar, wohl aber dazu, sich ausdrücklich weigern zu müssen, falls man nicht dazu bereit ist. Die Spendenbereitschaft wird einfach als Default Position gesetzt. Mit einem Schlag gäbe es knapp 70 Millionen potenzielle Spender über 18. Abgesehen davon, dass dann kaum mehr von einer freiwilligen Spende die Rede sein könnte, der geforderte Widerspruch übernehme so faktisch die Funktion einer Rechtfertigung. Wir müssten ausdrücklich erklären, dass niemand in unseren Körper eingreifen darf, als wenn das nicht selbstverständlich wäre. Wir haben das Recht, von derart unerbetenen Eingriffen auch nach unserem Tod unbehelligt zu bleiben. Und wir haben das Recht zu schweigen, wenn wir zu Lebzeiten gefragt werden. Wenn dieses Schweigen Ausdruck von Unentschiedenheit sein kann, dann darf der Staat diese Unentschiedenheit nicht für seine Zwecke als Entschiedenheit werten.
Das Recht zu schweigen. Arndt Pollmann war das im philosophischen Wochenkommentar.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.